Unfassbar. Also es war mit die beste Erfahrung, die ich in Indien gemacht habe, weil einfach, man ist komplett alleine drumherum, man sieht nichts außer Wüste. Man hat das Lagerfeuer, man hat eine Flasche Wasser und den Sternenhimmel.
Und was braucht man mehr,
Ja,
ne?
was braucht man mehr?
Du steigst aus dem Zug in Pushkar und plötzlich ist alles anders. Der Lärm, die Gerüche, das Gewusel. Es ist laut, es ist eng, es ist bunt. Menschen, Tiere, Motorroller, überall Bewegung. Dein erster Impuls, umdrehen. Und dann, nur ein paar Stunden später, liegst du am Dach eines Ashrams, hörst das Echo von Gebeten durch die Gassen wehen und Rajasthan beginnt, dich vielleicht zu verändern. Willkommen in einem Land, das dich überfordert, verzaubert und vielleicht nicht mehr loslässt. Ich bin Sebastian Canaves, Reiseblogger seit 2011, mit über 100 bereisten Ländern und zahllosen Abenteuern im Gepäck. Seit 2016 hoste ich diesen Podcast, den Off the Path Podcast, mit mittlerweile über 400 Folgen. Hier geht's um wilde Orte, ehrliche Begegnungen und Geschichten, die dich rausbringen aus dem Alltag. Meine Motivation war es immer, einen Raum zu schaffen, in dem eure Reisegeschichten Gehör finden, weil sie oft mehr bedeuten, als man im Freundeskreis hier erzählen kann. Wenn du also auch etwas erlebt hast, was dich verändert hat, auf unserer Webseite findest du das Gästeformular. Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören. In dieser Folge spreche ich mit Sandra und Flo über ihre Reise durch Rajasthan, über das Chaos und die Magie von Pushkar, das königliche Blau von Jodhpur und einige ganz besondere Begegnungen unterwegs. Und über die Frage, wie kann man Indien so bereisen, dass es einen nicht überfordert, sondern verändert? Mach's dir bequem und komm mit auf eine Reise, die vielleicht nachwirkt. Und wenn du mehr von den zwei erfahren möchtest, hör bei ihnen doch mal im Podcast rein. Den Link findest du in den Shownotes. Ich freue mich, denn heute räumen wir mal so richtig auf mit Stereotypen, mit Vorurteilen über Indien. Ihr seid große Indien-Fans. Wir haben uns gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen darüber unterhalten. Ihr seid gerade in der Nähe von Indien. Ihr seid nicht in Indien, sondern in Nepal.
Genau.
Wie seid ihr auf Indien gekommen?
Für mich ist das ganz einfach gewesen. Ich bin zu Indien gekommen durch Sandra. Sie hat mir das Land damals ein bisschen schmackhaft gemacht, weil sie selber schon ein paar Mal da vor Ort war.
Und er war auch genau dieser Stereotyp denkende Mensch, so, boah, Indien niemals im Leben. Und da musste ich ihn auch erstmal so ein bisschen überzeugen. Aber er hat gesagt, ja, wegen dir komme ich da gerne hin, kein Problem. Und ja. Dann hat er sich auch verliebt. Also, und ich war einfach vorher schon in Indien, mehrere Monate immer wieder on-off und also insgesamt über ein Jahr auf jeden Fall in verschiedenen Gegenden und fand es einfach immer wieder eine richtig coole Erfahrung, Backpacking dort gemacht, alleine auch. Also ich hatte da nie Probleme und deswegen ja, finde ich es jetzt umso schöner, dann auch die Erfahrungen zu teilen und auch so andere Leute so ein bisschen zu besänftigen oder so, ja, Indien einfach mal von der schönen Seite darstellen zu können.
Ja, und ich...
Dann kannst du jetzt ganz viele andere vielleicht noch überzeugen. Das, was du gerade damals mit ihm gemacht hast, was hast du ihm denn damals erzählt?
Also seine Stereotypen waren, was hast du gesagt zu Indien?
Also Indien ist dreckig, es stinkt und ist extrem laut. Das kann man auch vorab sagen, das ist tatsächlich der Fall.
Ja.
Deswegen wollte ich auch eigentlich nie dahin. Ich bin großer Thailand-Fan und auch Vietnam-Fan, da war ich auch schon ein paar Mal.
Und ich habe ihm auch direkt gesagt, also ja, diese Gerüchte oder ne, diese Vorurteile stimmen auch. Also ich will jetzt nicht irgendwie hier irgendwelche utopischen Dinge versprechen, aber es ist halt einfach noch so viel mehr. Es ist halt, Indien ist wie ein ganzer Kontinent. Es gibt so viele verschiedene Staaten dort drin, so viele verschiedene Kulturen, verschiedenes Essen, einfach super nette Menschen. Es ist einfach das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Also es gibt extreme Armut, ja, aber es gibt auch extremen Reichtum und auch alles dazwischen in jeglicher Form. Also das darf man halt nicht vergessen. Ne? Also es ist halt das bevölkerungsreichste Land und deswegen auch das facettenreichste einfach von der Größe und trotzdem irgendwie super modern, dann super kulturell zeitgleich. Also irgendwie, du hast ja alles. Ne? Also
voll. Das ist unglaublich. Also man muss einmal da gewesen sein für einen längeren Zeitraum, um das wirklich mal so dieses richtige Indien irgendwie kennenzulernen.
Ja, wie lange seid ihr, also du, Sandra, du hast es gerade gesagt, du bist jetzt schon davor bestimmt über ein Jahr dort gewesen, on-off. Jetzt seid ihr ja auch gerade in der Nähe und auch gerade dort gewesen im Frühjahr. Wir sprechen ja hauptsächlich heute über Rajasthan, wo ihr 2 Monate unterwegs gewesen seid. Wie viel Zeit habt ihr da jetzt in Indien verbracht?
Also in Indien insgesamt waren wir 3 Monate.
Und bei davon, unserer letzten Reise.
Ja, genau. Und davon 2 Monate in Rajasthan. Also in dem größten Bundesstaat von Indien. Ja, und da sind wir viel rumgekommen. Wir haben uns die größten Städte haben uns da angeguckt und das ist auch, also allein dieser Bundesstaat ist schon so vielseitig und umfangreich, das ist total verrückt. Also man braucht für Indien braucht man mehrere Jahre, um das ganze Land kennenzulernen. Und für den Bundesstaat haben diese 2 Monate einfach auch nicht ausgereicht. Aber ja, wir können sehr, sehr viel darüber berichten, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Ich hab vorher, also ich bin ja selber auch noch nicht dort gewesen. Es reizt mich schon, das muss ich schon sagen. Ich habe auch schon viele Gespräche hier im Podcast geführt, die ja immer alle wieder gesagt haben, wie toll es ist. Ich habe vielleicht aber auch noch nicht die Person getroffen, die gesagt hat, geh nicht hin. Aber die meisten Leute sagen, alle, die da gewesen sind, sagen, es ist wirklich faszinierend. Ich habe ein bisschen Angst vor der Masse an Menschen. Ich bin ja gerade erst aus dem südlichen Afrika zurückgekommen, wo ich 6 Wochen nur in der Wildnis unterwegs gewesen bin, nur in der Natur, fast alleine. Ich habe natürlich meine Gruppenreisen gemacht, aber da bin ich mit 10 Personen oder so unterwegs gewesen. Ich habe schon großen Respekt vor der Masse an Menschen. Also für mich ist es schon irgendwie ziemlicher Kontrast, aus dem Okavango-Delta irgendwie an den Flughafen von Johannesburg zu kommen, wo dann halt irgendwie schon wieder High Life ist und so viele Menschen sind. Da verkrieche ich mich irgendwo in der Ecke und denke mir so, okay, einfach nur in den Flieger und sprecht mich alle nicht an. Mit den Milliarden an Menschen, die in Indien sind, da muss ich sagen, auch ohne vorher in der Wildnis gewesen zu sein, oder beziehungsweise andersrum, ich glaube, es fühlt sich so an, wenn ich aus meinem kleinen Dorf komme und nach Indien komme, dann ist es ähnlich.
Ja, also super berechtigt sozusagen dieser Gedanke, wobei man aber auch sagen muss, auch Indien ist ja groß, hat viel Fläche und die Ballungszentren sind natürlich Delhi, Mumbai und die anderen Großstädte, klar. Und es gibt aber auch in Indien Flecken, wo du halt fast alleine bist. Ne? Also wir waren zum Beispiel auch im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres in Kerala, also im Süden von Indien. Da waren wir mit dem Auto unterwegs zu zweit und da haben wir manchmal eine halbe Stunde, Stunde keinen anderen Menschen, kein anderes Auto gesehen. Also da waren wir zwischen den Teeplantagen unterwegs. Also es ist nicht überall voll. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Und wir waren auch da zelten, mit einer Handvoll Menschen irgendwo in den Bergen oder also so, es ist halt nicht überall überfüllt und ja, das ist glaube ich so das, was viele gar nicht so wissen oder auf dem Schirm haben, wenn sie an Indien denken, dass man natürlich auch unberührte Natur entdecken kann, egal von Salzwüste, Sandwüste, Berge, Teeplantagen, Wasserfälle, Strandurlaub, also du kannst ja irgendwie gefühlt alles dort machen, mit einem Inlandsflug. Also ja. Es sind zwar Entfernungen auch im Land, aber es ist ja trotzdem ein Land. Ne?
Ja, was man dazu sagen, es ist wahnsinnig abwechslungsreich,
ja. Das Rajasthan ist auf jeden Fall voller. Da sind viele Großstädte oder größere Städte. Ich glaube, in Indien zählt eine Großstadt ab 2-3 Millionen Einwohner. Und da hat irgendwie jede Stadt, wo man dann hinfährt, die hat auf jeden Fall diese Zahl. Und du bist auf jeden Fall nicht alleine. Also egal, wo du hinfährst, es sind sehr, sehr viele Menschen tatsächlich dann auch da vor Ort.
Ja, das stimmt. Aber ja. Dazwischen, also je nachdem, ne, wenn du dann halt von Stadt zu Stadt fährst, dazwischen sind dann halt auch wieder kleine Dörfer, die völlig unberührt sind. Ne? Also das hat man natürlich auch, oder wir waren ja auch dann bis in die Wüste sind wir reingefahren, da waren wir halt dann auch. Hätten wir nicht gedacht, dass wir in Indien auch ohne Dach über dem Kopf, so wie du die letzten Wochen da eine Nacht verbringen werden, einfach in der Middle of Nowhere irgendwie, komplett allein. Mhm. Also da denkt man jetzt auch nicht dran, wenn man an Indien denkt. Ne? Also das ist halt eher dann, oder dass man eine Safari irgendwie macht oder so, das ist halt eher dann Afrika vielleicht. Aber gut, das gibt's da auch.
Ja. Ich glaube einfach, dass die Dimensionen für uns hier so als Deutsche einfach nicht nahbar sind. Ne? Also wenn du sagst, eine Großstadt ist halt irgendwie erst so ab 2-3 Millionen, das ist halt das Größte, was wir halt hier haben. Und ein Dorf ist halt so groß wie eine mittelgroße Stadt halt bei uns. Und das ist, glaube ich, so das, was man halt eben nicht versteht, wenn man hier, keine Ahnung, also ich lebe hier auf, also wirklich auf dem Land. Wir haben hier, glaube ich, diese kleine Gemeinde hat irgendwie so 2000 Einwohner, aber es gibt ja in Deutschland noch viel, viel kleinere Dörfer, richtige Dörfer, wo halt nur unter 100 oder ein paar hundert leben. Sowas gibt's halt ganz, ganz wenig dort. Und das ist, glaube ich, diese Diskrepanz des Verständnisses, dass die Dimensionen einfach eine ganz andere sind als das, was wir hier so kennen. Ne?
Ja. Zu den Dimensionen haben wir jetzt hier, wir sind ja gerade in Nepal auch, also hier ist ein Berg unter 3000 Meter kein Berg, also die nennen es wirklich
genau,
einen
so,
Berg.
So, ne? Also das ist bei uns halt schon das Größte. Ja.
Hier geht's halt auf über 8000 Meter, für die ist halt so 1000, 2000, da ist halt ein Hügel, ne? Also da gehst halt mal spazieren.
Ja, genau, und ich glaube, dass das also auch für mich auf jeden Fall, der schon sehr, sehr viel gesehen hat und sehr, sehr krassen Orten und Ländern unterwegs gewesen ist und auch so zum Beispiel Tokio, was ja eine riesengroße Metropole ist, aber wenn ich an Indien denke, dann kann ich es mir einfach nicht vorstellen, beziehungsweise das, was ich mir vorstelle, ist vielleicht sogar auch ein bisschen extremer als das, was wirklich ist. Und das finden wir jetzt einfach mal ein bisschen heraus. Ja. Ihr seid Anfang des Jahres, Januar bis März, wart ihr unterwegs. Deswegen ist es eine sehr, sehr aktuelle Folge. Das finde ich ziemlich cool, weil oftmals sind die Reisen ja wirklich ein bisschen länger her. Wie war eure Route?
Wir sind in Rajasthan gestartet, in Udaipur. Das ist die weiße Stadt, wird auch Venedig des Ostens genannt, weil die an Seen liegt und von der Architektur her auch sehr schön und ja, so ein modernerer Baustil halt ist. Ja, da sind wir Ende Januar sind wir hingekommen. Wir sind mit dem Bus hingefahren von einem anderen Bundesstaat. Und wir sind da gestartet. Und das ist auch direkt so typisch Indien, weil wir sind mit Problemen da angekommen. Und wir hatten das Busticket gebucht, hatten dann kein Datenvolumen mehr und wurden an so einem Highway, wurden wir da rausgeschmissen aus dem Bus und mussten von da aus dann noch so 20 Minuten mit dem Taxi zu unserem Hotel zu unserer Unterkunft fahren. Ja, wir hatten kein Datenvolumen, wir konnten kein Taxi rufen. Es war dunkel und da warten natürlich dann die ganzen Einheimischen mit ihren Taxis und sagen dir dann den 10-fachen Preis, um irgendwie in die Stadt zu kommen. Aber da muss man dann die Inder einfach wieder hervorheben, weil wildfremde Menschen uns dann einfach angesprochen haben, so braucht ihr Hilfe, was ist euer Problem? Dann haben wir gesagt, so, ja, uns fehlt Internet, wir kommen ja nicht weg. Dann haben sie sich direkt um uns gekümmert. Die haben uns ihr Datenvolumen praktisch geschenkt, also die wollten auch kein Geld dafür haben. Wir kamen dann nach, ich glaube, 10, 15 Minuten, kamen wir dann zu irgendeinem Taxi. Die haben mit denen dann gesprochen, ja und...
Ja, auch in unserem Interesse einfach verhandelt, ja. Ne? Also das kennt man ja, glaube ich, auch so typisch Indien. Ja, man wird über den Tisch gezogen, es ist viel Scam, ne? Man zahlt immer das 7-fache. Ja, die verlangen erstmal diesen Preis, definitiv, aber man muss halt handeln oder man muss halt einfach wissen, wie. Mhm. Und auch da waren dann halt auch andere Inder aus einem anderen Bundesstaat in Indien, die da selber Urlaub gemacht haben. Und die meinten halt auch, ey, wir werden hier genauso über den Tisch gezogen wie ihr. Ja, ihr seid noch ein bisschen noch schlimmer dran, weil ihr noch weißere Haut habt sozusagen. Ne? Da haben sie uns ausgelacht, aber im Endeffekt, die zahlen den 5-fachen Preis und wir den 7-fachen. Ja. Aber wenn man dann halt auch weiß, ja okay, ne, man kann sich ganz normal über die gängigen Apps wie Uber, Ola oder so ein Taxi rufen und es wird einem auch immer geholfen. Also irgendwie, ja, kam man dann Gott sei Dank trotzdem an. Und in der Nacht haben wir auch gar nicht so viel mitbekommen tatsächlich, weil es erstmal abends war. Aber dann am nächsten Tag, ne, wir haben in so einem richtig schönen, was auch typisch für Rajasthan und auch Udaipur ist, in so einem Haveli geschlafen, also in einem Homestay. Und das Haveli, das ist wie so Altbauten, kann man sich's vorstellen, so richtig.
Wie so eine kleine Festung, wie so eine kleine Burg. Also es ist dann, sind dann 5, 6 Zimmer, aber in so einer richtigen alten.
Ja, wie so ein Palast auch irgendwie, das wirkt so, also du machst so die Tür auf, so eine Flügeltür, die ineinander greift und es ist so wie aus Tausend und einer Nacht. Du kommst da rein, diese bestickten Decken und Kissen und alles so mit Gold verziert und diese Puffel da dran immer und einfach, du denkst dir so, wo bin ich hier? Irgendwie bin ich bei Aladdin zu Hause oder so. Ja,
das war schon richtig verrückt.
Ja, und das war richtig schön, ja. Und Udaipur ist einfach, ja, aufgrund der Seen richtig schön, richtig sehenswert. Was da halt auch einfach das Stadtbild prägt, ist dann auch so der City Palace. Ist halt ein super pompöser Palast, wenn man so will. Und ja, den kann man sich natürlich auch angucken. Kostet auch gar nicht so viel, 5 € oder so der Eintritt. Und dann kann man da auch durchgehen und da gibt's halt auch super viel verschiedene Räume und jeglichen, also irgendwie, also was man zu Rajasthan sagen kann, ist halt eine noch sehr lange von Königen und Kaisern, also einfach wirklich Familienblutslinie geführt wurden. Und das merkt man halt. Also da war dann auch so ein Stammbaum, der einfach über zig Generationen bis in, weiß ich nicht wann, zurückgeführt werden konnte, 1500 oder so. Jeder Einzelne war da aufgeführt, jeder Herrscher, jeder Nachkomme der Familie. Mhm. Und das merkt man halt in ganz Rajasthan. Eigentlich war es von 2 großen Familien, also der Marwari und Mewari, glaube ich, heißen sie. Also heißen auch fast gleich Familie. Und die sind auch bis heute da noch mit einem sehr hohen Stellenwert. Und denen gehören halt diese ganzen Paläste, die ganzen Forts und Festungen. Das gehört denen bis heute auch teilweise einfach noch. Und die vermieten es dann oder machen da so ein bisschen Geld natürlich mit Eintrittspreisen oder als Hochzeitslocations kann man sich dann auch mal so einen Palast mieten, wenn man mal ein Inder ist, der zu viel Geld übrig hat. Ja. Also das ist halt der Wahnsinn.
Mit 17.000 Gästen, da habt ihr auch eine Erfahrung mit, ne?
Ja, ja, stimmt.
Da hatten wir auch eine extreme Erfahrung. Also da kann ich bis heute noch gar nicht so richtig verarbeiten, weil wir waren auf einer Hochzeit mit 17.000 Menschen und ich glaube, die größte Hochzeit, die ich in Deutschland mitgemacht habe, das war eine türkische Hochzeit. Da waren 400 Leute und das habe ich schon gedacht, wow, woher kommen die ganzen Menschen? Und da war ich auf einem riesen Cricketfeld mit wildfremden Menschen, 17.000, total verrückt. Ja,
also das ist halt dieses typische, es gibt nichts, was unmöglich ist. Ja. Also so, es ist halt irgendwie mehr, als man denkt. Ne? Ja. Also es ist halt alles, also jegliche Art von Feier gibt's da, also so. Es ist alles machbar. Also wir hatten zum Beispiel auch einmal waren wir auf dem Rooftop irgendwie standen wir und auf einmal fängt da ein riesen Feuerwerk an und wir denken uns, okay, was ist denn jetzt heute los? Ja, dann sagt uns halt ein befreundeter Inder, der so, hat Indien jetzt also Cricket gewonnen heute? Ja, da war halt das Finalspiel Indien gegen Pakistan und die ganze Stadt, ey, wie an Silvester in Deutschland, ne? Also so überall Feuerwerk, ja. Autokorso und sonst was. Also das kannst du dir nicht vorstellen, an einem, weiß ich nicht, normalen Dienstag oder sowas.
Ja. Also. Ja. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, das ist ja wahrscheinlich gerade sowieso Indien versus Pakistan ist ja gerade nochmal auf Next Level eskaliert.
Das ist ein sehr aktuelles Thema.
Habt ihr davon was mitbekommen? Also hat man damals schon irgendwie diese Reibungen? Also ich muss ja sagen, ich war jetzt gerade 6 Wochen im Busch und hab nur so ansatzweise ein paar Titel oder halt Schlagzeilen gelesen. Ich weiß gar nicht so ganz, was da passiert ist. Aber ich weiß nur, dass die Reibungen halt irgendwie aufs nächste Level irgendwie gekommen sind.
Also die Region Kaschmir ist ja schon seit Jahrzehnten umkämpft, weil Pakistan und Indien so dieses Gebiet für sich immer anerkennen, beziehungsweise da dann Personengruppen leben, die sich eher nach Pakistan irgendwie hinziehen oder eher nach Indien und da entstehen halt die Reibungen durch. Als wir da vor Ort waren, haben wir nichts mitbekommen, außer dass in Jaisalmer ein Luftwaffenstützpunkt ist, wo dann tagtäglich Kampfjets halt gestartet sind.
Also das ist auch die Stadt, die am nächsten zur pakistanischen Grenze ist in Rajasthan, genau. Also von diesen Großstädten.
Das war aber eher so Übungsflüge, das wurde uns zumindest dann gesagt. Aber ja, ich fand es einerseits faszinierend, weil ich bin in der Eifel groß geworden und da war es früher auch so, dass dann die Kampfjets gestartet sind und über die Stadt da drüber geflogen sind. Deswegen war es so ein bisschen heimatverbunden. Aber so wirklich irgendwelche, ja.
Ich finde, die einzigen Reibungen, die man so vielleicht mitbekommt, Rajasthan ist, also grundsätzlich ganz Indien ist ja sehr hinduistisch geprägt. Also es sind ja der Großteil der Bevölkerung und auch die Regierung ja sehr pro-hinduistisch von der Glaubensrichtung her. Und in Rajasthan ist ein hoher Anteil an Muslimen. Und weil halt auch diese Nähe zu Pakistan da ist, Pakistan natürlich muslimisches Land. Und da sind dann auch die Konflikte so ein bisschen in dieser Grenzregion, dass da ursprünglich muslimische Völker jetzt dann halt zu Indien durch diese Linienzeichnungen, sag ich mal, Grenzzeichnungen damals einfach dazugezählt wurden und andersherum. Und weswegen die halt sagen, nee, wir fühlen uns eher zu Pakistan hingezogen, aber sind jetzt halt offiziell Inder geworden. Und das hat man dann schon so ein bisschen gemerkt, finde ich. Also, dass da die Kultur einfach grundsätzlich ja ein bisschen anders natürlich auch ist. Ja, da einige dann auch so ein bisschen proaktiver für Pakistan auch waren, weil es dann einfach so von der Religion, vom kulturellen Background einfach mehr verwurstelt ist, als wie wenn man jetzt in Südindien zum Beispiel ist. Die haben ja nichts mit Pakistan irgendwie zu tun, ne? Also, das muss man ganz klar sagen.
Aber jetzt nicht so wirklich, dass man da irgendwelche Streitigkeiten oder so mitgekriegt hat.
Die leben da sehr friedlich. Also es ist schon sehr unterteilt in Indien, ne? Also es ist ja grundsätzlich auch das Kastensystem, ist ja, glaube ich, auch jedem so ein bisschen ein Begriff. Und da ist es dann auch, also das Kastensystem ist ja nur im Hinduismus, also nur für hinduistische Familien. Und dann gibt's aber noch so nach Wohnquartieren sozusagen schon, dass das auch so getrennt wird, so ein bisschen. Das ist jetzt muslimisches Quartier, das ist ein hinduistisches oder das ist ein christliches Quartier. Das merkt man auch. Und wir haben aber eigentlich fast überall in Homestays gewohnt, weil das mögen wir am meisten, weil man da einfach ja ein bisschen authentischer halt einfach ist, mehr mit der Familie irgendwie was machen kann. Und vor allem, wenn man ein bisschen länger auch ist. Und wir waren auch oft bei muslimischen Familien zu Hause, was man jetzt ja auch nicht direkt denkt, wenn man an Indien denkt, glaube ich. Und
das war aber auch eher zufällig. Also wirklich in jeder Stadt haben wir im muslimischen Viertel irgendwie übernachtet. Warum auch immer. Aber es hat jetzt der Erfahrung irgendwie keinen Abriss getan. Also ganz im Gegenteil. Wir wurden ja überall auch dann extrem freundlich auch aufgenommen und überall mit eingebunden. Also ich habe auch in Jodhpur habe ich mit der lokalen Fußballmannschaft habe ich trainiert und Fußball gespielt und wurde aufgenommen, als wenn ich schon seit 20 Jahren da wohne.
Das, die wollten dir doch die Fußballschuhe noch geben.
Die wollten nicht, dass ich barfuß mitspiele, weil ich hätte natürlich keine Fußballschuhe mit. Und haben mir dann ihre Fußballschuhe angeboten und ich sollte die dann mit auf Reisen nehmen. Und dann habe ich gesagt, ich habe nur ein Backpack mit, ich kann das leider nicht mitnehmen, aber danke.
Aber dann merkt man halt auch, wie lieb die sind. Also die wollen ja komplett einen da komplett reinziehen und irgendwie, dass man so das beste Erlebnis irgendwie hat. Und das hatten wir auf jeden Fall auch in Udaipur. Da waren wir ja auch über 2 Wochen, glaube ich, weil wir immer wieder verlängert haben, weil wir es so schön und entspannt dort fanden. Man konnte jetzt gar nicht so viel machen, außer sich jetzt halt natürlich irgendwie ein City Palace angucken oder der Tempel, der laute Jagdisch-Tempel, der ist auch mitten in der Altstadt. Also man kann sich vorstellen, dass die Altstadt wirklich eine klassische Altstadt ist, einfach so. Da gibt's keine richtigen Straßen, alles ist so ein bisschen bergisch auch und das ist super eng. Da ist es eigentlich so, es müsste eine Einbahnstraße eigentlich sein, weil da passt eigentlich keiner durch, aber da fahren ja trotzdem 6, also 2 Tuk-Tuks, 3 Scooter und noch 2 Fahrräder und 10 Fußgänger nebeneinander her. So typisch Indien. Und dann noch zusätzlich eine Hochzeitsparade, weil das muss man auch wissen, in Indien werden ja Hochzeiten sehr groß und gerne gefeiert, auch über mehrere Tage. Und da haben wir sehr viele mitbekommen auch, weil unser Zimmer war halt auch direkt an dieser Hauptstraße, also kleine Hauptstraße, ist ja eigentlich nur so ein Gehweg, wenn man will, aber der wird halt einfach zur Hauptstraße gemacht. Und da gingen dann immer die Paraden rauf und runter, weil da einfach die Hochzeitssaison gerade war. Und das wird dann ja auch, also dann kommen da auf einmal diese Trommeln und irgendwie wie ja so eine Karnevalsparade oder sowas mit irgendwelchen Wagen. Dann kommt da die Braut auf dem Pferd, dann der Bräutigam auf dem weißen Pferd hinterhergeritten, eine Kutsche und alle tanzen dann ihren goldenen Saris und alles blinkt und glitzert und egal zu welcher Tageszeit. Also da stehen dann die riesen Boxen irgendwie damit auf so wie so ein LKW irgendwie und die ganze Stadt bekommt mit, da heiratet jetzt jemand. Und also
und kannst drumherum halt Daily Business.
Ja, also kannst halt entweder mitmachen oder so wie wir dann manchmal, wenn wir halt irgendwie arbeiten müssen oder so, dann bist du so, okay, jetzt hörst du das Autohupen nicht mehr, aber es kommt halt eine Parade um die Ecke. Worauf sollst du dich konzentrieren? Ne? Ja. Aber es ist halt einfach so wirklich für Indien einfach so eine Reizüberflutung irgendwie, aber trotzdem irgendwie auch herrlich, ne? Weil da sagt ja auch keiner was gegen, wenn du dann einfach da mitmachst und einfach Teil davon bist. Also da freuen die sich ja umso mehr. Also da sind die so herzlich und mega cool.
Ja.
Ja. Wir sind sehr positiv von Indien angetan.
Ja, ist ja auch total super. Also ich meine, ihr habt ja immer so 2 Wochen pro Stadt irgendwie so verbracht, weshalb ihr ja auch so lange da unterwegs wart. Ich glaube, Udaipur ist auch für die ganzen Seen, habt ihr am Anfang gesagt, bekannt. Ne? Das liegt ja, du hast ja das Venedig Indiens gesagt. Wie muss man sich das so vorstellen?
Ja, also viele der Häuser und der Paläste sind direkt an dem Fluss oder an dem See, sind die dann gebaut. Also deswegen kommt dieser Name Venedig des Ostens, weil die auch teilweise in den See halt reingebaut sind. Und auch der Sommerpalast von der Königsfamilie ist mitten im See. Das ist dann jetzt auch vermietet als, also da ist so eine Hotelkette ist drin. Da hatten wir auch mal reingeschaut, weil das ein gutes Spa halt angeboten hatte, ob wir uns da nicht vielleicht mal eine Nacht irgendwie einmieten. Da kostet die Nacht aber 10.000 Euro. Da haben wir dann auch gesagt, nee, das lassen wir dann sein.
Also, und das ist halt, trotzdem wird es gebucht, ne, und auch von innen dann natürlich hauptsächlich. Ja. Also, es ist ja kaum ein Mensch so bescheuert, 10.000 Euro pro Nacht auszugeben, eigentlich.
Ja, aber Frühstück war inklusive, deswegen vielleicht.
Ja.
Gerechtfertigt, ja. Naja, aber ansonsten, man kann also Bootstouren machen zum Sonnenaufgang, zum Sonnenuntergang. Da sind noch zwei, drei andere kleine, Gebäudeinseln, wo dann so ein kleiner Park aufgebaut ist. Also, es ist schon sehr schick und auch sehr sauber. Da, wo die Touristen dann auch immer in der Regel sind. Deswegen, also...
Ja, es gab da auch so Essensstände. Also es gibt auch eine Straße, die führt dann so um den See herum. Aber da, wo halt was los ist, ist so ein Viertel von der Strecke, sag ich mal. Und da waren dann auch immer so Essensstände, also wie so ein Nachtmarkt oder so. Also wie so Streetfood einfach normal. Also so Foodtrucks-mäßig à la Indien. Und da kriegst du halt alles, kannst da im Stehen, im Sitzen kurz was essen. Und auch mit dem Fahrrad oder mit dem Scooter da einfach langfahren. Also die Straßen sind richtig cool. Kannst natürlich auch mit dem Pferd oder mit einem Kamel da lang reiten, wenn du das möchtest, irgendwie für 5 Euro. Also es ist halt irgendwie alles möglich. Wenn du dir das wünschst, werden die dir da auch einen Elefanten besorgen, auf dem du da rumreiten kannst mit Sicherheit. Also das ist halt typisch Indien. Die machen halt alles, wonach man fragt. Ja. Solange du da irgendwie für zahlst, wird es dir irgendwie möglich gemacht.
Ohne drüber nachzudenken, ob das jetzt gut ist oder nicht.
Ja, also klar, ne? Aber das ist halt irgendwie so dieses Abnormale, irgendwie so, dass man einfach so, ja, für 5 Euro ist eigentlich auf dem Pferd, naja, wenn du mir 15 gibst, besorge ich dir einen Elefanten bis heute Nachmittag. So, okay. Ja. ohne das jetzt irgendwie gemacht zu haben oder zu wollen, aber man sieht halt irgendwie alles, wo man jetzt gar nicht erst drüber nachdenkt eigentlich, ne? Aber es ist schon echt sehr schön angelegt, also die Seen richtig ruhig und idyllisch einfach. Aber natürlich, sobald man dann wieder so auf die Straße geht, ist halt wieder der Lärm, das Hupen, ne? Und also wir haben es richtig genossen, auch mit dem Scooter selber einfach rumzufahren, weil als Fußgänger bist du natürlich das schwächste Glied im Straßenverkehr und wirst immer weggehupt. Und das macht dann auch irgendwann keinen Spaß mehr. Und auf dem Scooter ist halt eigentlich super schön, weil da hast du so ein bisschen die Freiheit, bist halt im Verkehrsfluss mit drin. Und das ist auch gar kein Problem gewesen. Also ja, jetzt vielleicht nicht für den Anfängerfahrer geeignet, aber für jeden, der sich da jetzt irgendwie auch zutraut und auch mal woanders schon gefahren ist, können wir da nur empfehlen, weil das fand ich schon ein bisschen teuer auch von den Preisen, dass da so Taxi- und Rikscha-Preise waren da ziemlich hoch, weil die da so ein Oligopol irgendwie haben, auch in der Innenstadt, wobei das auch abgeschafft werden soll. Also das soll jetzt reduziert werden und ab nächsten Jahr, sagten die uns, soll da kein Verkehr mehr sein in der Innenstadt von Udaipur, was das Ganze noch schöner machen wird wahrscheinlich, weil du dann wirklich zu Fuß diese Altstadt, die schönen Gebäude, den City Palace, das alles so erleben kannst und dann halt auch mal stehen bleiben kannst und das bestaunen kannst. Boah, diese Verzierung da, diese Erker dort, die bunten Fenster, ne? Das ist halt richtig cool. Aber wenn du halt permanent dieses Hupen da im Hintergrund hast und so ein bisschen gedrängelt wirst, ist es natürlich nicht so cool.
Ja. Ihr seid von Udaipur, wo ihr ja gestartet seid, weiter in die Wüste, wenn ich das richtig gesehen habe. Ihr seid nach Jaisalmer, goldene Stadt wird sie bezeichnet, gefahren, wo ihr auch in der Thar-Wüste unterwegs seid. Erzählt mir ein bisschen darüber.
Ja, die goldene Stadt Jaisalmer wird so genannt, weil eigentlich alle Gebäude, auch das Fort aus Sandstein gebaut sind. Und wenn die Sonne dann da morgens oder abends drauf scheint, dann ist das, ja, sieht ein bisschen aus wie diese Gladiatorstadt, also aus dem Film Gladiator, wo der das erste Mal da von diesem grauen Opa da als Gladiator gekauft wird. Wenn die da durchlaufen, so kann man sich ungefähr Jaisalmer vorstellen, weil Jaisalmer auch das eines der wenigen Forts beinhaltet, die noch bewohnt sind. Also da sind wirklich Familien, die schon aus dem Mittelalter da gewohnt haben, die Nachkommen wohnen immer noch da. Das ist auch total verrückt. Das wirkt irgendwie wie so ein Filmset, ja, wenn man da durchläuft.
Wir sind da durchgelaufen und dachten so, sind das alles Statisten? Also, ja, oder nee, die leben hier wirklich, ne? Weil da ist dann halt irgendwie so der Tuchverkäufer, der Hütchenverkäufer, der das und das, ne? So, und irgendwie so alles so super ursprünglich und traditionell, weil alles so Gehwege da drin sind in diesem Fort. Aber dann siehst du halt auch die Frau aus dem Fenster, wie die da ihre Bettwäsche oder sowas ausschüttet. Ja. Und du merkst so, nee, die leben hier wirklich. Das ist heute kein Filmset.
Ja.
Aber ja, es sieht halt echt aus wie so eine Fata Morgana mitten in der Wüste, irgendwie so eine typische Wüstenstadt. Und Jaisalmer an sich ist auch nicht so groß. Also da kann man alles fußläufig machen. Da ist es jetzt auch nicht so überlaufen oder so. Aber die Stadt ist halt auch relativ weit ab vom Schuss. Also das muss man halt auch, wir mussten da, glaube ich, auch mit dem Nachtbus hinfahren. Mhm. Und ja, waren dann dort, ich weiß gar nicht, wie lange auch, mehrere Tage. Und haben dann die ja, Wüstensafari, so nennen die das dort, gemacht. Also da geht's.
Sollen wir kurz Pause machen? Okay.
Nee, weiter.
Okay. Also die Wüstensafari, da geht's dann halt in die Wüste Thar. Und das ist halt schon richtig cool eigentlich, ne? Weil man da einfach so total.
Sorry.
Okay, alles gut. Ja, wollte gerade über die Wüstensafari sprechen.
Ja, also Jaisalmer ist ziemlich weit ab vom Schuss. Wir sind da 11 Stunden mit dem Bus hingefahren, mit dem Nachtbus. Und ja, ist auch nicht so groß. Man kann da fußläufig alles erleben. Und von da aus war es dann nochmal so, ich glaube, eine Stunde Jeepfahrt bis zur Wüstensafari. Da sind wir dann, ja, eine Stunde, wie gesagt, mit dem Jeep gefahren, umgestiegen auf ein Kamel, weil dann ging es nämlich nicht mehr weiter, außer mit dem Kamel. Dann sind wir mit dem Kamel noch, ich glaube, 2 oder 3 Stunden.
Ja, für mich deutlich zu lang, weil es einfach wirklich heiß war. Dieser Wüstensand natürlich überall.
Ja.
Und einfach natürlich super wackelig. Ich meine, jeder, der schon mal auf dem Kamel saß, weiß es. Irgendwann tut der Hintern halt auch weh. Deswegen waren wir dann auch echt froh, wo wir angekommen sind. Und wir waren dann auch richtig froh, dass wir so eine kleine Tour einfach nur bei einem, ja, das war der von unserer Unterkunft, der hat das so einfach privat mehr oder weniger für uns gemacht dann. Das war echt cool, weil wir da einfach wirklich auf dem Boden oder auf so einer Holzpritsche hat der uns dann da hingesetzt, einfach unterm Sternenhimmel geschlafen haben und nicht dieses Glamping-Safari, was die dort auch anbieten. Also da gibt's halt große Anbieter, die das dann für so ganz, da fährst du mit so einem ganzen Bus dahin und dann bist du halt in so einem luxuriösen Zelt, wo du auch ein Badezimmer drin hast und so wie so ein Holzboden, also richtig Glamping-Feeling. Das haben wir uns angeguckt, dachten uns so, nee, das ist irgendwie nicht authentisch oder also zu hoher Standard für so eine Wüstenerfahrung eigentlich. Und da waren wir dann echt froh, dass wir auch dieses sehr Basic-mäßige genommen haben, weil das war richtig cool. Also da bist halt einfach wirklich irgendwo nirgendwo, da laufen irgendwelche Schafe, irgendwelche Ziegen, irgendwelche Kamele da rum.
Antilopen, Hunde, so Wüstenhunde. Also man ist wirklich mittendrin, wir hatten auch keine Wechselklamotten oder sowas mit, sondern einfach aufs Kamel gesetzt, los, die Nacht dann da verbracht, mega Sternenhimmel gehabt, Lagerfeuer gemacht. Wir waren mit dem Tourguide, der da war, waren wir 5 Leute, noch so ein anderes deutsches Pärchen haben wir getroffen. Und unfassbar. Also es war mit die beste Erfahrung, die ich in Indien gemacht habe, weil einfach, man ist komplett alleine. Drumherum, man sieht nichts außer Wüste. Man hat das Lagerfeuer, man hat eine Flasche Wasser und den Sternenhimmel. Ja.
Und was braucht man mehr?
Ne? Ja, was braucht man mehr? Das ist mit das Beste, was ich in meinem Leben gemacht habe.
Ja, das war richtig schön. Und die haben sich halt um alles trotzdem gekümmert. Also es ist halt nach wie vor Indien, wo man einfach wirklich einen sehr guten Service für einen günstigen Preis kriegt. Also man kommt dahin, die bereiten dir dann, du bist ungefähr gerade da, machst eine halbe Stunde dich kurz mal ein bisschen frisch, irgendwie gehst mal hinter einen Busch auf Toilette oder machst da ein paar Bilder. Dann stellen die dir da schon irgendwie geschnippeltes Obst hin. So, ja, hier, ne, ihr seid doch bestimmt hungrig. Und wir denken uns so, ja, ihr ja bestimmt auch. Also dann irgendwie eine Stunde später machen die da dann schon Abendessen, machen da frische Chapatis und alles und also super in Unmengen irgendwie. Wir dachten uns, wo haben die das alles mitgenommen auf diesem Kamel? Also wir hatten ja nicht mal ein Wechseloutfit dabei und die hatten irgendwie gefühlt alles bereit, weil da war nichts in der Wüste. Mhm. Also die hatten dann nur diese, ja, wie so eine, wie nennt man das, von so einer Strandliege, so eine Matte irgendwie. Darauf haben wir so ungefähr geschlafen. Die hatten die da gelagert unter so einer Folie einfach. Und jedes Mal, wenn die kommen, kommen die dann halt zu diesem Ort, wo so ein paar von diesen Matten da einfach nur sind. Aber sonst haben die einfach alles mitgebracht, ne? Mhm.
Ja, aber es hört sich halt so an, es sind halt schon diese naturnahen Erlebnisse mit wenig Menschen. Das ist auf jeden Fall das, was ich auf meinen Reisen halt auch immer suche. Und das ist cool, dass es halt dort auch gibt. Habt ihr eigentlich auch, so jetzt mal, weil das nicht Teil der Liste gewesen ist, aber Tiger-Safari, habt ihr das auch gemacht in Indien schon?
Nee, gar nicht. Also...
Wir hatten überlegt.
Das wäre zum Beispiel so etwas, was mich total reizen würde, in Indien, also Tiger in freier Wildbahn mal zu sehen. Und in Rajasthan gibt es ja auch den Tambore-Nationalpark, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo auch mittlerweile 70 wildlebende Tiger gibt, wo die Chancen also so um die 30-40% sind, also jeder dritte Game Drive, der sieht so einen Tiger oder so. Mhm. Aber gut, von Jaisalmer seid ihr weiter in die blaue Stadt, Jodhpur, gefahren, das ist, glaube ich, auch der Ort mit der 17.000 Gäste-Hochzeit gewesen. Ja. Also das ist sowieso, also wie kommt man? Also ich finde das ja auch so krass, der reichste Mensch Indiens, dessen Sohn, der hat doch, ich glaube, letztes Jahr wie heißt er, Amari oder irgendwie sowas?
Ja, und die Hochzeit hat, glaube ich, ganz Indien berühmt gemacht.
Ja, und das ist halt einfach auch so krass. Es war irgendwie riesen, also super pompös und ich weiß nicht was. Aber 17.000, das ist ja auch richtig viel. Wie seid ihr da rangekommen und wie war's?
Eigentlich ganz einfach. Wir haben in Jodhpur auch bei einer Familie, also bei so einem Homestay geschlafen. Und aufgrund der Tatsache, dass wir halt wieder 2 Wochen dann da waren und man in dem Haus von den Menschen mitlebt, das ist wirklich, man wird aufgenommen, als wenn man Familienmitglied ist.
Das ist quasi wie ein B&B, ne? Also Bed and Breakfast.
Naja, eigentlich ist es wie, als wenn du zu deiner Tante, Oma oder so fährst, weil ein Großfamilienfest ist und die dich dann in ihrem Haus schlafen lässt.
Also, weil es ist nicht separiert bei denen. Also, wir sind halt bei denen unten ins Haus reingegangen, die lagen dann da, deren Schlafzimmer war offen, die Tür, deren Küche war offen. So, wir sind da immer durchgewatschelt, sind dann die Treppe hoch und da war dann unser Reich. Also, wie als wären wir deren Kinder und hätten so eine eigene Etage oben gehabt. Ja. Also deswegen, wir haben auch regelmäßig mit denen dann immer auch so einfach gegessen und immer natürlich einen Chai erstmal trinken, also das ja sowieso zu jeder Tageszeit muss, erstmal einen Masala-Chai trinken, das gehört zum guten Ton. Mhm. Und da erstmal auch das richtig zelebrieren und am besten 45 Minuten erstmal auf dem Boden sitzen und diesen Tee genießen. Ja. Und ja, so kamen wir dann einfach mit denen vielen Gespräche, die haben uns auch richtig ins Herz geschlossen und wir sie auch. Und weil wir die ersten Gäste dort waren, die auch über einen längeren Zeitraum dort waren, weil klar, viele bereisen auch Indien einfach mit einem getakteten Plan so ein bisschen. Und die meinten, es war noch nie jemand über 2 Wochen hier bei uns. Ne? So, ihr seid einfach Teil der Familie. Mhm. Und deswegen haben die uns dann einfach eingeladen. Also die meinten ja von uns irgendwie, ist gar nicht der Cousin vom Cousin, da sind ja alle irgendwie verwandt und verschwägert so am Ende des Tages. Heiratet und das wird eine Riesenhochzeit. Also die waren sich auch dessen bewusst, dass das schon was sehr Besonderes ist, weil klar, für die sind 2.000-3.000 Menschen normal bei Hochzeiten, aber 17.000, das war schon auch eine Hausnummer. Mhm. Und auch die Wochen davor, also diese Hochzeit ging über mehrere Tage und da waren halt verschiedene Funktionen, Bräuche, Traditionen, die dann gemacht werden. Und also das Absurdeste war ja mit dem Geld. Ne? Ja.
Also die Hochzeit ging insgesamt über 20 Tage. Und eines dieser Bräuche, oder warum das so berühmt geworden ist, der Bräutigam und der Sponsor dieser Hochzeit sind durch die Stadt gefahren, auf einem Auto, für 2-3 Stunden, haben einfach nur Geld rumgeschmissen.
Wie aus so Geldpistolen einfach, wirklich richtiges Geld einfach. Und das konnten die Leute, also jeder, der da halt einfach vorbeilief, einfach sich aufsammeln. Und das waren Tausende von Euro wirklich, was sie da einfach verballert haben, nur damit dann natürlich das so ein bisschen publik wird. Okay, hier wird geheiratet jetzt nächste Woche und die Familie vermählt sich und ne, großes Event. Also es war so eigentlich nur die PR oder halt ne, so ein bisschen zu zeigen, was die alles haben. Und das war eine wohlhabende Familie, aber es waren jetzt keine Milliardäre oder so, ne? Also, aber es war schon eine wohlhabende Familie. Ja. Und also das sind so Dimensionen. Also das macht ja kein normaler Mensch. Ja. Ne? Und daran denkst du halt auch wieder nicht, wenn du an Indien denkst, mit Armut etc. Und dann kommt da halt jemand auf so einem LKW irgendwie angefahren und verballert da das Geld in der Stadt an fremde Menschen.
Ja.
Und also unfassbar. Ja.
Ja. Und wie wir dann.
Ja, das ist wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Nee. Aber die Hochzeit an sich, also wo wir dann vor Ort waren, das war ja dann der letzte Tag, der Abschlusstag. Die hatten so ein Cricketfeld, so ein Riesenstadion, ja, gemietet, umgebaut. Also war komplett ein grüner Teppich ausgelegt. Man hatte vorher so 15, 20 Meter Tunnel, wo man durchgelaufen ist, der komplett weiß mit Blumen geschmückt war. Man, überall waren Fotos der Familie an dem Rand aufgestellt, um halt zu zeigen hier, dass es die Familie, die heiratet. Und ja, unsere Familie, die uns aufgenommen hat, ist ja mit uns dann dahin. Wir sind da durch. Und auf einmal kommt man durch diesen Tunnel und man ist mitten im Stadion. Also man kann sich jetzt vorstellen, wie man geht jetzt raus zum Fußballspiel vor, keine Ahnung, 20.000 Leuten. Wir kommen als einzige, ja, Nicht-Inder auf diese Party und 17.000 Menschen gucken uns auf einmal irgendwie an, weil wir dann so der Mittelpunkt waren.
Ja, wobei wir uns gut getarnt haben fast, weil das auch wieder typisch indisch, also von der Kultur her. Wir hatten natürlich klassisch indische Klamotten auch an. Also, und wir wollten uns aber nicht unbedingt was kaufen, weil wir werden es dann leider nicht mitnehmen können. Und dann hat uns die Familie, die haben da uns, also mir dann die Mutti Outfits von ihr gegeben und mich anprobieren lassen, dass ich dann ihre Sachen tragen kann. Und dann für Flo hat dann sogar der Sohn hatte ein neues Outfit irgendwie zu seinem 14., 15. Geburtstag oder sowas geschenkt bekommen und noch nie getragen. Das war noch so im Originalkarton verpackt und alles. Und da meinten die, ja, das kannst du dann tragen, Flo, das wird dir bestimmt passen und sowas. Mhm. Ne? Das ist auch ganz neu. Und wir dann so, nee, wir wollen ja nicht irgendwas von euch tragen, was ihr selber noch nie getragen habt, ne? Was so ihr aufhebt scheinbar für irgendeinen besonderen Anlass. Ne? Und so, nein, nein, du musst das tragen, das wird dir bestimmt gut stehen und gut passen. Ja, ja, und dann sahen wir natürlich wie aus dem Ei gepellt aus. Aus, ne? Also Flo, wie so ein Mini-Maharashtra da, kamen wir da zur Hochzeit, sind outfit-technisch nicht aufgefallen, aber ja gut, wir sind halt trotzdem immer noch Europäer und keine Inder. Mhm. Und diese Hochzeitslocation, also gab es alles, ne? Und aber auch durch die Bank weg, also viel zu viel von allem, super pompös. Dann auch so irgendwie so eine Klassengesellschaft wurde da aber so ein bisschen gebildet, weil klar, 17.000 Menschen musst du ja auch erstmal bedient kriegen, ne? Also ja.
Also das war auch, das sage ich immer noch heute, dass ich mich gefühlt habe wie in dem Titanic-Film, weil es war wirklich so drei Klassen. Die dritte Klasse, die war dann am Rand, mitten auf dem Feld irgendwie gegessen. Die zweite Klasse, die hatten dann schon so, ja, Sitze und Pavillons, die dann mittendrin waren und die auch schon von jedem praktisch beobachtet werden konnten. Ja, und die erste Klasse, die waren dann so im abgetrennten Bereich, der auch komplett nicht einsichtig war mit Personenschützer vorne. Wo wir nicht gerechnet haben, ist, dass wir dann auf einmal auch in diesem VIP-Bereich eingeladen wurden, weil, ja, wir sind was Besonderes und sollte direkt das beste Erlebnis irgendwie gegeben werden. Wir wurden dann dem ganzen Manager, der diese Hochzeit irgendwie ja so ein bisschen plant und auch strukturiert hat, wurden wir vorgestellt. Und er meinte so, ihr müsst unbedingt dahin, das ist das beste Essen. Und es waren so viele Eindrücke auf einmal, so schnell konnten wir auch gar nicht schalten.
Wir waren einfach wie so Spielfiguren, so, ja, kommt jetzt hier mit, folgt jetzt dem Mann, folgt jetzt diesem Security-Typen und so und so. Und wir waren so, was passiert hier überhaupt? Ja. Ne, so, und es war das eh schon so zu viel. Und ich meine, wir sind schon einiges gewohnt in Indien, aber das war halt so viele Menschen auf einmal, jeder will ein Bild mit uns machen. Also für die ist es ja so, da wäre das ganze Dorf, ne? Also für die war das ja auch super speziell weiße Menschen halt zu sehen, ne? Das ist ja für die extrem ungewöhnlich. Oder die wollen dir dann die Hand schütteln, die wollen nicht irgendwie einmal ein Wort mit dir tauschen, weil die werden nie wieder einen ausländischen Menschen sehen, denken sie, ne? Und das ist halt so absurd schon gewesen, irgendwie das auf so engem Raum mit so vielen zu haben. Ja, und dann werden wir da halt wirklich in diesen Erste-Klasse-Bereich irgendwie geführt, sitzen da dann mit unserer Familie, mit denen waren wir dann ja dort ganze Zeit und wären da, wir waren, weiß ich, 5 Leute an diesem runden Tisch, also aller typisch Hochzeitstisch, sag ich mal, und werden von 5 Kellnern auch bedient. Und wirklich so wie auf der Titanic, werden wir da alle zeitgleich, kriegen wir das Essen eingedeckt und ja, schmeckt's ihnen auch und so und super, also dieser Service, ne? Also ich hatte, glaube ich, ich selber hatte 3 Kellner, einer fürs Trinken, einer fürs Essen und einer für die Serviette, falls sie mal auf den Boden fällt oder so. Also so utopisch, ne? Ja. Wie viel Service da geboten wird.
Ja, das ist total verrückt. Und dann, wie es man ja auch kennt aus so einem Stadion, war dann so eine riesen Leinwand aufgebaut, vor, also die diese Musikkapelle ja auch live übertragen hat. Und zwischendurch wurden wir da einfach übertragen, weil die Kamera dann auf uns gerichtet wurde. Dann wurden wir noch in die erste Reihe zu dieser Musikkapelle gebracht und dann der Manager auch gesagt, habt ihr einen bestimmten Musikwunsch, die spielen alles, was ihr wollt und wir wollen gar nicht in den Mittelpunkt, also bitte, macht ihr alles ganz normal, lasst uns so in der 4., 5. Reihe irgendwo stehen, so, weil das ist uns auch so ein bisschen unangenehm, aber die wollten uns ja einfach das beste Erlebnis geben und uns am liebsten auf die Bühne noch dem Brautpaar vorstellen, aber
dann ja, da hatten wir wirklich Angst vor, also dass die, weil uns dann, es gab so eine Bühne mit Musik und wo dann diese Bräuche stattfinden, also dass dann, weiß ich nicht, ne, dann halt irgendwie für die Bilder natürlich irgendwie der Bräutigam dann der Braut irgendwie eine Kette um den Hals tut oder dies und das, ne, also gibt's verschiedene Bräuche, die dann über den Abend hinweg dann natürlich auch ihren Platz finden und wir dachten halt wirklich, als nächster Brauch werden wir dann da als Special Guest irgendwie, dass wir dann da irgendwie dem Bräutigam oder der Braut irgendwas machen sollen, weil, und ich dachte nur so, oh Gott, schnell weg hier. Ja. Also das wäre dann zu viel des Guten gewesen, aber echt eine einmalige Erfahrung, also es ist, glaube ich, es kann man sich halt irgendwie gar nicht richtig vorstellen, also wir waren auch, wir haben auch kaum Bilder.
Kann man nicht.
Weil das war so viele Eindrücke einfach, also super angenehm, also außer dieses, dass wir so sehr im Mittelpunkt standen, das ist halt gar nicht unser Ding, aber trotz alledem einfach so viele Eindrücke, so viel Positives, die Leute, indische Menschen sind natürlich recht forsch in der Regel, die sind sehr, klar, weil es sind sehr viele immer auf engem Raum, da muss man auch so ein bisschen sich durchkämpfen, das ist klar, es ist sehr laut und da sind dann natürlich super viele, die einfach Fotos von dir machen, ohne zu fragen, die irgendwie ihr Baby in den Arm drücken und ein Foto davon machen, also da, das muss man natürlich auch wissen, ne? Das passiert sowohl auf so einer privaten Hochzeitsfeier als auch irgendwo auf der Straße, aber wenn man damit irgendwie halbwegs klarkommt, sind so viele positive Eindrücke, die man ja auch hat und also so Erlebnisse, die hat man ja ein Leben lang.
Das ist auch extrem schwer, das Ganze irgendwie in diese kurze Zeit jetzt hier reinzupacken, weil wir könnten über jede Stadt 20 Stunden mit dir reden. Das ist echt verrückt.
Ja, das merke ich schon. Also wir machen gleich mal weiter mit eurem nächsten Stopp, aber eine Sache, die mir so hängen geblieben ist und was mich halt auch so interessiert, ist bei so vielen Menschen, und das kenne ich ja auch von Reisen, vor allem in Asien tatsächlich, ist, dass man halt als Europäer in vielen Ländern, nicht mehr in allen, aber früher war das noch wirklich noch viel häufiger als heute, aber so dieses Antatschen und Anglotzen und dass Leute Bilder von einem machen, also früher war es ungefragt, ich weiß nicht, ob es heute gefragt ist, seitdem ich einmal in Afrika war, ist Asien nicht mehr so mein Fokus. Aber und Indien war ich halt eben auch noch nicht. Und aber deswegen stellst du mir halt eben auch so vor, dass halt, was du halt gerade gesagt hast, alle wollen was von einem. Und man hat ja überhaupt gar keine Zeit, auf was man sich so richtig konzentrieren soll. Und dann wird da irgendwie so durchgeschoben. Und am Ende steht man da irgendwie und weiß nicht, wohin.
Ja. Genau so ist es leider.
Genau, also wenn du,
das gehört dazu.
Wenn du das Gefühl hast, ich möchte gerne irgendwie mal ein Promi sein, dann flieg nach Indien, weil Leute, jeder guckt dich an, noch nicht mal böse oder irgendwie wertend, einfach nur, weil die das Bild von einem ja Europäer in ihrer Stadt, in ihrer Straße halt nicht kennen. Ja, und dann werden halt Fotos von dir gemacht. Aber wir wurden auch sehr viel gefragt, ob das okay ist. Ich meine, wir haben oft gesagt ja, manchmal haben wir gesagt nein und werden dann trotzdem Fotos gemacht. Also das kann man halt nicht verhindern.
Ja, ich weiß auch noch, also in einer anderen Stadt waren wir mal im Zoo, einfach als normale Beschäftigung da halt. Also ein Biological Park ist das, also so ein weiträumiger Zoo sozusagen. Ich glaube, die Tiere, von denen die meisten Fotos an dem Tag gemacht wurden, waren wir. Also das war wirklich unfassbar. Die Leute haben sich nie auf diese Tiere oder die Natur dort irgendwie fokussiert, sondern auf uns. Die sind uns hinterhergelaufen und haben Videos und TikTok Livestreams oder Instagram Livestreams und sonstiges irgendwie da gemacht. Ja, ich sehe hier ausländische Leute und sowas, weil halt klar, wir sind halt auch Langzeitreisende. Wir machen viele Dinge, die abseits dieser klassischen Touristenspots sind. Und da finden die Leute es ja umso ungewöhnlicher, uns dann zu sehen und fragen sich auch, was macht ihr hier? Ne? Mhm. Also wieso kommt ihr jetzt hier hin, in dieses Dorf oder an diese Seitenstraße? Hier hat sich noch niemand hin verirrt. Das ist halt super witzig, irgendwie das immer zu erleben.
Also es gibt echt so viel, was wir berichten können. Aber
und obwohl ihr so bewandert seid in Indien und euch so gut auskennt und so viel Erfahrung habt, ist euch in, muss mal kurz überlegen, muss mal schauen, in Pushkar, doch was passiert, womit ihr nicht gerechnet habt.
Naja, das stimmt. Ich wurde von einem Fake-Priester so ein bisschen übers Ohr gehauen. Und das trotz Indien-Erfahrung. Zum Hintergrund einfach, Pushkar ist somit die heiligste Stadt in Indien, weil da der Schöpfergott praktisch die Entstehungsgeschichte von Hinduismus ist in Pushkar entstanden, weil der Schöpfergott da eine Blume hat fallen lassen. Deswegen gibt es da diesen Pushkar-See und es gibt ganz viele Tempel und so Badegats, also wo die Leute dann so sich heilig reinwaschen können. Und dafür ist Pushkar bekannt. Und ich bin nicht ganz abgeneigt von allem, aber ich bin schon so, was Religion angeht, immer so ein bisschen vorsichtig. Also bin da eigentlich, dass ich das so ein bisschen objektiv alles betrachten kann. Hab mir aber dann da auch gedacht, so komm, ich bin jetzt in der heiligsten Stadt. Ich lasse mal das Ganze auf mich wirken und auf mich zukommen. Ja, ich war zu gutgläubig dann in dem Moment, weil man wird dann abgefangen, also da muss man aufpassen, wenn man dann halt zu Fuß von der Hauptstraße dann in die Altstadt von Pushkar reingeht. Und da gibt's dann so Fake-Priester, die nach, in der Regel weißen Touristen irgendwie Ausschau halten und dann so eine Blume, also diese Pflanze, die in der Entstehungsgeschichte wichtig ist, die in die Hand legen und sagen, die musst du in den See legen, das ist das heiligste Ritual. Haben wir dann auch gemacht. Man wird jetzt im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, wir wurden von 3 Leuten halt verfolgt, dass sie halt auch wirklich sicher gehen, dass wir zu diesem See gehen und die da reinlegen. Und dann wird direkt eine Zeremonie mit dir gemacht. Also du kriegst dann hier so auch so ein Bindi und dann werden alle Gebete gesprochen und deine Schwester, deine Onkel, deine Tanten, deine Eltern, alles wird heilig gesprochen und dann bestehen die darauf, dass du spendest. Und wenn du Nein sagst, sagen die, ja, aber dann kommt großes Unglück und es kann ja nicht sein, dass du in dieser heiligen Stadt einfach nicht spendest und es ist normal, 50, 60 Euro zu spenden. Das ist
völlig absurde Preise.
So. Und ich habe auch gesagt, also, nee, also 50, 60 Euro ist es mir nicht wert, auch wenn ich jetzt versuche, ein guter Mensch zu sein, aber ja, ich habe dann 20 Euro gegeben, umgerechnet und Sandra dann auch hinterher so, bist du verrückt? So, wenn das ein richtiger Priester gewesen wäre, der hätte dir dann gesagt, möchtest du was spenden? Nee, okay, trotzdem schönen Tag noch. So,
aber ja, oder vielleicht 1 Euro, 2, maximal 5, ne? Also aber 20 Euro, ich meine, wir essen in Indien, also wir essen ja alles, Streetfood, egal was, wir haben da gar keine Hemmschwelle. Also wir können für 2 Euro am Tag essenstechnisch beide überleben. Und 20 Euro ist ja unfassbar viel Geld dort. Ja. Ne? Also so, das war halt einfach so eine richtige Drucksituation auch. Also die haben das gleich mit mir gemacht. Also wir wurden separiert auch beide, weil die gesagt haben, ja, Männer und Frauen getrennt und haben uns das Gleiche mehr oder weniger ja erzählt dann. Und ich dann aber irgendwann aufgestanden und meinte, also nee, ich gehe jetzt. Das ist mir viel zu unangenehm und ich spende nichts unter Druck. Ne? Also ich gebe auch gern mal irgendwie 50 Cent oder so für irgendeine Kerze, die ihr da für mich anmacht, okay, fein, aber so nicht, ne? Und ja, Flo war dann leider ein leichtes Opfer an dem Tag, weil aber halt irgendwie an dem Tag davor hatten wir auch noch ein Gespräch darüber und ja, man kann ja ein bisschen offener für sein, etc. Ja, war dann irgendwie ein bisschen der falsche, die falsche Intention an dem Tag, irgendwie das so zu verfolgen, aber ja, ich meine, es ist ja nichts Schlimmes passiert. Ne? Wir waren aber schon ziemlich genervt, muss ich sagen. Ja. Also das hat uns jetzt die 20 Euro, ja, ärgerlich, aber es hat uns einfach unsere Stimmung so ein bisschen verdorben und hat uns auch wieder so aufgezeigt, wieso viele Menschen, auch wenn sie schon einmal in Indien waren, so ein schlechtes Bild von Indien haben, weil das haben wir in Rajasthan recht viel erlebt, dass wir oft fast gescammt wurden oder wirklich deutlich überhöhte Preise verlangt wurden und wir dann halt auch so ein bisschen, wenn wir gesagt haben, so nee, also es darf nicht mehr als 100 Rupien, also irgendwie 1 Euro kosten, weil wir halt einfach die Preise kennen, dass die dann teilweise wirklich so, ja, dann geht doch, also dass sie dann richtig sauer wurden, weil die wissen, eigentlich mit Touristen kann man es machen, aber wenn du halt ein bisschen länger da bist und so ein bisschen mehr Erfahrung ja auch in dem Land hast, lässt du das halt ja nicht mit dir machen. Und das ist halt irgendwie dann schon uns sehr negativ aufgestoßen. Und das sind halt so die Sachen, weswegen wir dann ungern eigentlich zu diesen klassischen Touristen-Hotspots ja gehen, so schön sie auch manchmal sind. Also auch Taj Mahal etc. Es sind natürlich Dinge, die willst du mal gesehen haben. Aber da lauern überall diese überhöhten Preise, diese Scams und alles, ne, wo dir da was vom Himmel erzählt wird. Ja. Also da muss man halt wirklich aufpassen. Und ja, so die schönsten Erfahrungen, die wir immer hatten, waren wirklich abseits von alledem, so was gar nichts mit irgendwelchen Palästen sonst was zu tun hatte, sondern einfach was rein mit irgendwelchen Menschen und Nebenschauplätze sozusagen irgendwie zu tun hatte. Mhm. Und das können wir auch jedem nur ans Herz legen. Also klar, ich verstehe das, dass man irgendwie diese oder jene Attraktion sehen will, aber einfach mal treiben lassen, mit den Leuten vor Ort ins Gespräch kommen und halt einfach mal auch wohin gehen, was vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so interessant scheint, aber da trifft man ganz andere Menschen und hat ganz andere Erfahrungen irgendwie, ne?
Ja.
Deswegen Pushka war für uns so ein bisschen nicht so das Schönste.
Ja, es hat halt immer auch so einen Fadenbeigeschmack, ne? Also wenn man halt auf solche Sachen halt reinfällt. Und ich habe tatsächlich ein bisschen recherchiert dazu und viele solche Erfahrungsberichte gefunden. Ja,
wir
Leute,
haben
die die folgen, die mit Polizei gesehen. Drohen, dich nicht gehen lassen und halt wirklich richtig krass bedrängen. Mhm. Und ja, das ist halt eben schade, wenn man halt solche Erfahrungen macht. Vor allem, wenn man gerade ein bisschen offen dafür sein wollte.
Ja. Ich meine, wir haben das ein bisschen ausführlicher auch irgendwie in unserem Podcast festgehalten. Also, wie man das Ganze auch so ein bisschen vorbeugen kann. Da haben wir dann nämlich darüber gesprochen. Weil, ja, man geht dahin in dieser Stadt, um ja vielleicht auch seinem Glauben da irgendwie so ein bisschen zu finden. Und dann wird man da leider so über den Tisch gezogen.
Ja, und wir haben da wirklich danach, jeden Tag haben wir da Leute gesehen, die dann in der gleichen Situation waren wie wir am Tag vorher. Also man hat es richtig gemerkt, immer ne, an der gleichen Straße, am gleichen Ort, von den gleichen Leuten wurden die da rausgezogen. Das ist halt einfach so, das tat uns dann auch irgendwie so im Herzen weh, weil wir dachten uns, ja, das sind vielleicht Leute, die verbringen jetzt eine Woche oder zwei in Indien und haben dann genau diese Erfahrung und sagen dann, boah, nie wieder. Ne? Mhm. Also das ist ja irgendwie so schade. Das kann ja halt überall auf der Welt passieren und vor allem auch dort, weil klar, wo viel Armut ist oder irgendwie das Potenzial da ist, dass man Touristen halt irgendwie Geld abknüpfen kann, wird es genutzt. Das ist ja auch kein Geheimnis, ne? Mhm. Also das ist aber nicht nur in Indien, das ist überall auf der Welt. Nur, ja, muss man halt schauen, dass man sich da vielleicht gar nicht erst in diese Situation hineinbegeben lässt, ne?
Mhm. Ihr seid dann weiter nach dieser Erfahrung, seid ihr nach Jaipur. Ich glaube, das ist euer letzter Stopp. Und Jaipur, das war zur Zeit des Holi Festivals, das habt ihr auch mitgemacht. Wie war euer letzter Stopp?
Zum Glück haben wir Jaipur als letztes gemacht, weil das hat nochmal so das Indien-Bild wieder richtig positiv nach oben gepusht. Wir haben da in einem Hostel geschlafen, hatten aber vorher schon Kontakt mit einem Freund, den wir da in Jaipur kennen, weil der uns dann so ein bisschen rumgeführt hat in der City. Jaipur ist die Hauptstadt von Rajasthan. Riesengroß, wird als pinke Stadt bezeichnet, weil ich glaube, das war zu Ehren von Queen Elizabeth oder so, haben die Indra die Stadt alle Gebäude pink angemalt, als sie damals zu Besuch kam. Und das ist halt immer noch vorhanden. Ja, und eine Riesenstadt, extrem viel Verkehrschaos. Du läufst da auch dann zwischen den Autos, zwischen den Tuk-Tuks an einem Markt vorbei, wo dann die ganzen Gewürze dir in die Nase fliegen. Ich meine, wir sind Schärfe gewohnt, wir können damit umgehen, aber auch wir mussten die ganze Zeit husten, weil
ist zu scharf, war dieser Geruch allein schon. Also da war wirklich so eine Reizüberflutung einfach in dieser Stadt halt, also auf dem Markt und so. Das war extrem. Ja. Und halt alles zusammen irgendwie. Also super, diese Moderne mit den größten Malls, Shishi-Läden etc. Und dann aber halt dieser traditionelle Markt mitten in der Innenstadt halt auch nach wie vor. Also mega cool. Und ja, dann zu Holi, das war natürlich so das i-Tüpfelchen dann auf der Reise, also nach Diwali oder gemeinsam mit Diwali ja das größte Fest in Indien, also das Fest der Farben, einfach
unglaublich gewesen, ja. Wir wurden von der Familie, der das Hostel gehört, wo wir geschlafen haben, wurden wir eingeladen, bei denen zu Hause mit zu feiern. haben gedacht, ja, okay, machen wir, wurden abgeholt vom Hostel, zu diesem Haus gebracht, was dann auch wie so eine ganz normale deutsche Villa, also nicht deutsche, aber so vom Baustil her so eine europäische Villa einfach war, wo die Familie drin war. Wir haben bei denen im Garten gefeiert, mit Farben geschmissen, wir wurden...
Ja, du kommst da an und du wirst natürlich direkt voll gemacht, ja. Ne? Also das ist halt so dieses, man kennt es ja so ein bisschen aus Deutschland, da denkt man mal, es wird immer, die Farben werden hochgeworfen. In Indien ist es gar nicht so, sondern du wirst richtig bekleistert. Also ja. Egal, ne, Stirn, also alles außer deine Augen im besten Fall wird zugekleistert, deine Kleidung, alles und dann auch viel mit Wasser. Ne? Also dann kommt der Wasserschlauch dann irgendwann oder so. Du wirst dann nass gemacht, damit du dann wieder ein bisschen sauber bist, damit du dann wieder voll gemacht werden kannst.
Ja, total verrückt gewesen. Ich hab gelesen, man soll sich ein bisschen mit Öl einreiben, damit die Farbe nicht so klebt und besser abgeht später, damit man nicht so viel Arbeit beim Saubermachen hat.
Das stimmt auch, weil ich hatte davor das ja auch schon Holi in Indien verbracht und meine Haare waren noch, ich weiß, über einen Monat hatten die noch teilweise, ich hatte so grüne, gelbe Strähnen da drin, also ja Flecken, weil das sieht ja nicht schön aus. Ja. Also ja, natürlich muss man da so ein bisschen vorbeugen im besten Fall.
Und die Klamotten, die wir da anhatten, die sind auch immer noch bunt, jetzt knapp 2 Monate später. Also die Farbe hat auch noch 3 Tage, war die auf der Haut überall. Weil das muss man auch dazu sagen, viele der Inder nehmen organische Farben, aber es gibt trotzdem auch noch die nicht gesunden chemischen Farben, die über die Straße verteilt werden. Das kann man leider nicht verhindern, aber es ist trotzdem ein kompletter Ausnahmezustand überall in dem Land. Ich meine, man kennt Indien, ist überall ein Verkehrschaos, extrem viele Menschen. An dem Tag selber war kein einziger Verkehrsteilnehmer auf den Straßen zu finden. Man konnte ganz entspannt rumlaufen, man konnte sich die Stadt angucken, mehr oder weniger entspannt, weil alle 10 Meter hast du dann nochmal Farbe ins Gesicht bekommen.
Ja, also es war halt einfach fußgängerlastiger, als weil keiner wahrscheinlich sein Taxi auch dreckig machen will oder keiner richtig arbeiten will an dem Tag. Es ist halt irgendwie so eine ganz andere Stimmung. Es war auch am Abend vorher die Ruhe vorm Sturm. Also es war richtig krass. Man hat so in der Luft schon gespürt, morgen passiert was. Mhm. Und ja, dann geht's halt morgens schon los. Ne? Also wir waren halt bei der Familie erst. Danach sind wir dann in die Altstadt auch, also in die Pink City selbst. So, das heißt halt der Innenstadtkern, wo diese ganzen pinken Gebäude sind. Vom Habermahal, dieses bekannte Gebäude dort auch. Da liefen dann auch irgendwie, kommt da um die Ecke, kommen dann die bemalten Elefanten auch einfach, weil die da irgendwie durch die Stadt ziehen. Also so typisch Indien einfach so, irgendwie passiert dann irgendwas auf einmal und ja, du bist halt wieder mittendrin und denkst dir nur so, wo bin ich hier, was mache ich hier? Aber es ist halt einfach, also es ist super anstrengend. Das kannst du halt auch nicht irgendwie jeden Tag so in dem Ausmaß machen. Aber an so besonderen Tagen wie an Holi, klar, da ziehst du durch, da bist du dabei. Und das Coole da ist halt auch, dass da ja die meisten Inder trinken ja gar keinen Alkohol oder so. Also es ist gar nicht so die Kultur dafür da. Und es wird gefeiert. Jeder tanzt, jeder hat gute Laune. Jeder kommt mit jedem ins Gespräch, schmiert dir die Farbe ins Gesicht. Und keiner oder... vielleicht 5% der Leute haben Alkohol getrunken. Also so, es ist halt gar nicht diese Feierkultur, wie man sie vielleicht vermuten mag, sondern es ist halt einfach so ein Familienfest eher. Und das macht es halt irgendwie noch cooler, weil da halt wirklich jeder mitmachen kann.
Ja, das stimmt.
Das hört sich cool an. Das erinnert mich so ein bisschen an Songkran in Thailand, wo halt auch niemand trocken bleibt. Ja. Das ist das Wasserfestival, wo du halt... keine Ahnung, ich habe früher mal da gelebt und als ich auf dem Weg ins Büro bin, dann, ich bin komplett klitschnass.
Dann hast du verloren.
Ich habe überhaupt nichts gelernt und alle anderen haben Laptops und alles zu Hause gelassen, sind nur in Regenkleidung irgendwie aus dem Haus gekommen und waren dann trocken, als sie ankamen. Ja, lass uns noch mal ein bisschen über ein paar allgemeine Dinge sprechen. Ist ja Wahnsinn, wie lange wir schon über eure Reise jetzt gesprochen haben. Und ich habe ja auch das Gefühl, dass wir nur so ansatzweise irgendwie die Oberfläche angekratzt haben. Aber ihr habt ja auch einen eigenen Podcast, wo ihr viel darüber gesprochen habt und eure eigenen Kanäle, wo der ein oder andere vielleicht noch sich reinklicken kann, wenn er mag. Ein paar Dinge interessieren mich noch, zum Beispiel essenstechnisch. Wie habt ihr es vertragen? Also man spricht ja auch, also es gibt ja in vielen Ländern sowas wie, Lebensmittelvergiftung allgemein ist ja immer so ein Thema. Sauberkeit bei Wasser, auch so eine Sache. Kann man es trinken, kann man es nicht trinken? Ja, wie ist es euch so ergangen in all euren Reisen, eure Erfahrungen?
Man muss vorab dazu sagen, wir sind zwei Menschen, die einen extrem guten Magen haben. Deswegen, wir haben keine Probleme, irgendwie auf der Straßenlinie zu essen. Das haben wir auch sehr häufig gemacht. Ich hatte tatsächlich ein einziges Mal ein Problem in Indien, weil wir da auf einem Festival waren, auf dem größten EDM-Festival in Asien. Und da habe ich so ein Shawarma habe ich da gegessen. Danach hatte ich einmal Probleme gehabt, aber ansonsten essen wir wirklich alles. Ob es jetzt irgendwo an der Straße ist, in einem guten europäischen Restaurant oder ob es jetzt ein indisches Restaurant ist, da haben wir wirklich keine Bedenken. Wir können auch sehr gut scharf essen, das muss man natürlich auch dazu sagen. Also Indien ist das Land der Gewürze und vor allem der Spices. Also wenn ihr dann das nicht vertragen könnt oder wenn die Menschen das nicht vertragen können und trotzdem nach Indien reisen wollen, müssen jetzt immer dazu sagen.
Das ist schon schwierig. Ich glaube, also wer jetzt irgendwie so ein Butterbrot erwartet, das kriegst du da halt auch teilweise ja natürlich nicht. Ne? Also so, ich sag das halt auch immer Leuten ganz gerne, die sagen so, ja, okay, aber man kriegt ja irgendwo alles. Ja, aber also selbst so bei den bekannten Fastfood-Ketten, die ja auch weltweit genormt irgendwo am Ende des Tages sind, klar, in Asien kriegt man auch mal Reis statt Pommes oder so dazu, aber in Indien kriegst du da ja wirklich kein Rindfleisch, Glaubensgründe. Du kriegst grundsätzlich kaum Fleisch. Also Indien ist ja einfach aus religiösen Gründen sehr pure Veg, also kein Fleisch und keine Eier. Und deswegen, da ist man eigentlich auf der sicheren Seite dadurch, aber auch oft, weil klar, Fleisch hat ja auch oft Bakterien und sonstiges mit sich. Und also ich finde, man kann eigentlich schon bedenkenlos überall essen, wenn man mit einem gesunden Menschenverstand irgendwie dahin geht oder auch wenn man darüber hinausgeht, so wie wir oft, weil wir essen an jedem Straßenstand. Und ich denke mir immer, da wo die Locals essen, da wo die Inder essen, da ist ja auch viel Durchschlagmenge. Also ich hätte eher Angst, jetzt irgendwie eine Spaghetti Bolognese irgendwo zu bestellen, weil das wird ja nur einmal in 3 Monaten bestellt in einem Laden. Und da wissen die erstmal gar nicht, wie man das zubereiten soll. Und da ist halt auch irgendwie wahrscheinlich schon alles so halb abgelaufen. Aber wenn ich halt ein typisch indisches Gericht bestelle, was da 7000 Mal am Tag über den Tresen geht, dann wird das 7001. Gericht natürlich auch frisch gemacht. Und von daher auf jeden Fall eher indisch bleiben, weil man wird meistens enttäuscht, wenn man irgendwas anderes probiert. Also weil es geschmacktechnisch nicht an eine Pizza oder was man dann vielleicht erwartet, irgendwie drankommt. Und ansonsten...
Ja, und halt nur abgepacktes Wasser. Also
Wasser, ja.
Man kann da aus keinem Wasserhahn was trinken. Duschen, ja. Waschen, ja. Aber wir haben da auch immer abgepacktes Wasser getrunken.
Wobei Zähneputzen geht auch vom Kranwasser. Also das ist ja in manchen Ländern auch noch richtig streng, sag ich mal, oder wird extrem von abgeraten. Das war aber auch nie ein Problem in Indien.
Ja. Ja, und Eiswürfel und solche Sachen muss man auch ein bisschen aufpassen, ne?
Sollte man machen, tatsächlich. Wir haben ehrlicherweise, glaube ich, nie darauf geachtet. Also wenn ich mir einen Eiskaffee bestellt habe, dann habe ich nicht drüber nachgedacht, dass die Eiswürfel vielleicht nicht frisch sind. Ja, aber sollte man darauf achten, auf jeden Fall.
Ja.
Weil ich glaube nicht, dass...
Und dann ein weiteres Thema, was mich auch noch interessiert ist, weil ihr es ja angesprochen habt, 20 Euro, viel zu viel, lieber irgendwie 50 Cent oder so. Und dann ein Hotel für 10.000 Euro die Nacht. Das sind ja alles sehr, sehr, sehr krasse Extreme. Extreme nach unten, Extreme nach oben. Ihr seid relativ low budget unterwegs, habt ihr geschrieben, habt ihr gesagt. Was heißt das? Also was kann ich mir darunter vorstellen? Was kostet so ein Durchschnittstag, so wie ihr reist? Ihr macht ja also einfach nur als Verständnis Homestays, Streetfood, ein bisschen Sightseeing. Ihr arbeitet natürlich auch noch nebenbei. Ihr arbeitet ja von unterwegs als digitale Nomaden. Aber was kann ich mir so vorstellen?
So grob überschlagen sind es 30 Euro pro Tag. Mit Unterkunft, Aktivitäten und Essen, Trinken, Spiel und Spaß. Das ist natürlich jetzt der Durchschnitt, den wir jetzt haben über die 3 Monate. Wir essen gerne am Straßenrand. Das kostet 80 Cent umgerechnet und man wird satt. Genauso gut gibt es ja aber auch so fancy Restaurants und Cafés. Da kostet der Kaffee dann halt auch 2 Euro und das Essen kostet dann auch 3-4 Euro. Es ist immer noch.
Ja, oder auch mehr teilweise. Also wir testen ganz gerne viel Verschiedenes, damit wir natürlich auch irgendwie die ganze Palette abdecken können. Also nicht das 10.000 Euro Hotel. Das ist dann so ein bisschen außerhalb unserer Range. Aber so, wir gehen halt auch gerne in so fancy Cafés oder so, um das einfach mal zu testen. Was gibt's da? Was kriegt man da für den Preis? Aber das ist dann schon so high class eigentlich für indische Normalos noch. Also wenn man jetzt mal die Millionäre ausklammert. Und da kriegst du dann halt ein Essen auch für 10 Euro oder so. Das ist dann schon sehr der obere Rand. Und da kriegst du dann aber auch extrem guten Service, ein extrem cleanes Restaurant, was super Besonderes, ne? Also irgendwie, dass es eine super tolle Rooftop-Bar ist oder so. Also irgendwas kriegst du dann natürlich auch geboten. Aber du kannst halt auch in so normalen, ja nicht mal Straßenladen, einen normalen indischen Laden gehen. Also so ein Pure Veg Family Restaurant ist es dann oft. Da kriegst du halt für 2 Euro, kriegst du da dein Curry, sage ich jetzt mal, ne, was man so ein bisschen typisch indisch dann erwartet oder so. Und wirst davon satt und bist auch happy. Also das definitiv.
Ja, okay, sehr cool. Und last but not least, für Noobies wie mich, die überhaupt gar keine Ahnung haben, und ich da komme jetzt zum allerersten Mal da an, was brauche ich? Also welche Apps brauche ich? Brauche ich ein Visum? Wo hole ich meine SIM-Karte? Nehme ich eine eSIM von Aralo oder hole ich mir da vor Ort irgendwas? Wie bin ich da am besten vorbereitet, um nicht am Straßenrand zu stehen ohne Airtime?
Ja, das Visum musst du vorher beantragen. Online ganz einfach. Da kannst du dann bis zu 180 Tage im Jahr kannst du dann in Indien sein, gesplittet, also maximal 90 Tage pro Aufenthalt. Die SIM-Karte, wir haben jetzt von Airtel, ist so das Vodafone von Indien, würde ich mal sagen, haben wir dann vor Ort uns gekauft.
Kriegst du auch am Flughafen direkt in der Regel. Also in Goa kriegt man es nicht am Flughafen tatsächlich, da muss man es in der Stadt kaufen. Aber ansonsten, ich bin schon öfters ja nach Indien reingeflogen, habe da eigentlich an jedem Flughafen hast diese typischen Stände. Ist auch super günstig, für 6-7 Euro kriegst du eine SIM-Karte plus 20 Gigabyte schon mal für den Monat. Also damit bist du ja erstmal safe.
Apps brauchst du eigentlich gar keine, um bequem zu reisen, Uber und die asiatische Version Ola. Und dann, was wir halt auch
OLA.
Ja, OLA, genau. Was wir auch viel genutzt haben, sind so Lieferservices, weil wir ja viel in Homestays waren. Und das muss man einfach in Indien sagen, du kannst dir wirklich alles nach Hause bestellen. Ja. Ob es jetzt deine Wattestäbchen sind, ob es eine Zahnpasta ist, ob es eine Kokosnuss ist, frisch geöffnet, geschnittenes Obst oder...
Oder deine Handtasche, die du irgendwo vergessen hast in einem Restaurant, dann... Über die App kannst du dir so einen Lieferanten buchen für 1 Euro, dem sagst du dann, hey, in Café XY habe ich mein Handy liegen lassen, bitte bring mir das mal hier an die Adresse. Wer bringt dir das? Also du kannst da wirklich alles machen und da sind dann halt Swiggy, Blinkit, das sind so, glaube ich, die größten, ne?
Ja.
Wo man eigentlich Essen, also klar, normales Essen kannst du bestellen von Restaurants, Cafés, Süßigkeitenläden etc., und sonst halt ja einfach so alles, was das alltägliche Leben mit sich bringt, Shampoo etc. Oder halt auch eine Smartwatch oder ein Mini-Ventilator. Also da kannst du dir wirklich alles bestellen. Wieder mal Indien, das Land der...
Unbegrenzten Möglichkeiten.
Ja, also da ist nichts unmöglich und alles zu einem sehr fairen Preis, muss man wirklich sagen. Und was noch ganz cool auch ist, so ein Tipp für Leute, die dann auch gerne doch draußen natürlich essen gehen, bei diesen Apps, also Swiggy und Blinkit, gibt's auch Dine-Out-Optionen. Also da kannst du dann vorher einen Tisch reservieren und kriegst dann tagesaktuell 20% Rabatt oder so in dem und dem Restaurant. Und dann musst du das einfach nur vorzeigen, wenn du da hinkommst ins Restaurant und kriegst diesen Rabatt einfach. Und manchmal ist es 50%. Und deswegen gingen wir dann auch manchmal in so richtig fancy Restaurants. Ich habe dann immer so tagesaktuell geguckt, so, ne? Und dann, ja, gingen wir dann einmal auch in so ein Glass-Dome-Restaurant und keine Ahnung, so die so irgendwie super special sind, wo dann halt ein Essen oder ein Cocktail dann schon mal mehr kostet. Aber ja, 50% einfach so für nichts tun auf die Rechnung, ist halt, nimmt man natürlich mit, vor allem du hast ja keine Verpflichtung irgendwie, du reservierst halt nur einen Tisch und zeigst deine App dann vor, ne? Ja. Also das wird halt hauptsächlich von Indern natürlich genutzt und nicht so von Touristen in der Regel. Die waren dann auch oft erstaunt, so, okay, warum habt ihr das irgendwie? Aber gut, wir sind ja genauso dazu berechtigt, das zu nutzen wie jeder andere.
Ja, okay. Und ihr habt ja einmal ganz kurz erwähnt, dass ihr mit dem Scooter unterwegs gewesen seid in den Innenstädten. Und zwischen den Städten seid ihr, glaube ich, aber Zug gefahren, oder?
Zug und Bus in der Regel. Also ich glaube, in Rajasthan Bus eher, ne?
Genau, wir sind in Rajasthan Bus gefahren, in Kerala sind wir Zug gefahren und von Goa nach Rajasthan sind wir mit dem Flieger geflogen, Inlandsflug, also alles mitgemacht.
Okay, und wie bucht man die am besten? Ist das noch über 12go.asia oder gibt es da irgendwie andere Seiten, die da irgendwie besser sind, um Züge zu buchen?
Das ist eine gute Frage, weil Züge in Indien sind eine Wissenschaft für sich tatsächlich. Also die Indian Railway ist ja, ich glaube, der größte Beförderer der Welt tagtäglich und super weit im Voraus oft auch ausgebucht. Und da gibt's sehr viele verschiedene Klassen. Also da gibt's Sleeperwagen, erste, zweite, dritte Klasse. Dann gibt's Standardwagen, erste, zweite, dritte. Dann gibt's eine schlechte Klasse. Und dann gibt's noch was darunter. Also man muss da schon so ein bisschen sich reinfuchsen und verstehen, was jetzt heißt. Weil sonst bist du danach in so einem Waggon mit 1000 Menschen auf gefühlt 10 Quadratmeter gequetscht, ne? Und ja, es ist halt ein bisschen schwieriger, das zu buchen als Ausländer, weil man sich da komplett registrieren muss. Aber auch Want2Go Asia und andere Seiten bieten dann zu bisschen höheren Preisen diese Zugtickets in der Regel an. Dann nicht alle Züge und halt auch da muss man wirklich im Voraus gucken. Du kannst halt nicht sagen, so für in 3 Tagen will ich jetzt den Zug haben und genau den Sitzplatz, weil das wird nicht funktionieren. Mhm. Also ich hatte einmal irgendwie über einen Monat im Voraus geschaut und da war nichts mehr verfügbar für eine bestimmte Strecke. Also da ist Planung auf jeden Fall wichtig. Aber wir hatten sehr gute Erfahrungen sonst mit dem Zug.
Ja, und Busse, die funktionieren auch wirklich immer. Also da kannst du einen Tag vorher noch buchen.
Und auch trotzdem Indien, also selbst wenn alle Stricke reißen, dein Zug fällt aus, du kriegst keinen anderen Bus und du willst jetzt heute irgendwie in die andere Stadt fahren, dann kannst du dir immer noch einen privaten Fahrer nehmen, das wird dir nicht das Budget zerstören. Also ja, es ist natürlich deutlich teurer als ein öffentliches Verkehrsmittel, aber da zahlst du halt auch für eine 5 Stunden Autofahrt 20 Euro maximal. Also das ist halt auch wirklich, glaube ich, für fast jedes Budget irgendwie tragbar. Mhm. Muss man natürlich nicht immer machen, auch aus ökologischen Gründen. Es ist ja total schwachsinnig, muss man ja nicht. Haben wir auch eigentlich nie genutzt, glaube ich. Ne? Aber wenn, die Möglichkeit besteht immer, es gibt immer jemanden, der dich halt auch eine 20-Stunden-Strecke fährt. Egal. Ne? Also du findest immer jemanden.
Ja. Das ist geil, dass du hast es Want2Go Asia genutzt gesagt und ich habe 12go gesagt. Ja, meine Zeit in Asien ist ein bisschen her, aber ich kenn die Seite noch.
Aber sie funktioniert noch, die Seite.
Ja, genau. Es ist aber auch eine der größten Seiten, um halt Busse und Züge in ganz Südostasien war es ja früher. Also ich weiß, dass sie halt eben ein bisschen expandiert sind. Ja. Wie ist das mit VPN? Brauche ich ein VPN in Indien?
Wenn du TikTok benutzen willst, ja, weil das ist verboten dort. ansonsten.
Ich habe es ganze Zeit ohne genutzt.
Ich auch. Also.
Du hast in der Regel ist alles geschlüsselt. Ich meine, in Indien kannst du genauso gehackt werden wie in Deutschland oder auch in Thailand oder wo auch immer. Deswegen, ich habe da versucht, nicht irgendwie alles schwarz zu malen. Deswegen haben wir es ohne genutzt.
Aber es wird viel zensiert. Also wenn man jetzt so, wir haben halt auch Netflix oder sowas zum Beispiel, du kriegst da halt viele Sachen nicht angezeigt, weil zu viel nackte Haut vielleicht in Filmen ist oder so. Das ist ja schon in Indien, weil es so ein bisschen traditioneller alles ist, auch nicht so gern gesehen. Also das glaube ich schon, da wird einiges wegzensiert oder halt dir gar nicht angezeigt. Also da stand einfach, das ist in diesem Land jetzt nicht verfügbar. Und wir wussten eigentlich natürlich, den Film gibt es da. aber sonst war das jetzt nicht notwendig. Ne?
Ja. Ja, okay. Cool. Ihr zwei, vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr uns Rajasthan ein bisschen näher gebracht habt und Indien.
Sehr gerne.
Vielleicht wird ja doch noch was mit Bio und Indien irgendwann. Ja, ich danke euch auf jeden Fall sehr. Viel Erfolg noch auf eurer Reise in Nepal aktuell und wir haben natürlich all eure Kanäle in den Shownotes verlinkt, alles was ihr so erzählt habt und danke, dass ihr heute hier wart.
Danke, dass wir hier sein durften.
Genau, vielen Dank und wie gesagt, wenn du irgendwelche Tipps zu Indien brauchst, kannst du dich gerne jederzeit melden.
Danke, mache ich. Bis dann.
Bis dann. Ciao. Tschüss.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, auf welchem Kanal du das Ganze hier konsumierst. Und wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder hier im Off the Path Reisepodcast. Wenn du was zu erzählen hast, dann freue ich mich natürlich, wenn du unser Gästeformular ausfüllst. Oder wenn du dich noch an die Folge von letzter Woche erinnerst, Botswana, und Interesse an einer unserer Gruppenreisen hast, den Link zum Webinar am 13. Juli findest du auch noch in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dann.